gehen können als zu dir, um bei dir Leben zu finden, um bei dir einen Sinn zu finden für unseren Tag, jeden Morgen wieder neu, um einen Sinn zu finden für unser Handeln, eine Ausrichtung und eine Hoffnung, die wir sonst nirgends haben. Und so öffne heute Morgen unsere Ohren, unseren Verstand für das, was du in deinem Wort uns weitergeben möchtest, was du uns zeigen möchtest, was du uns beibringen willst, wo du uns aufrichten möchtest, wo du uns den Weg zeigen willst. Darum bitten wir dich. Amen. Ich bin heute Morgen hier und ich glaube, dass alles in der Welt seine Ordnung hat. Ich glaube, dass wenn ich morgens aufstehe und durch die kleine Allee laufe, die neben unserer Wohnung ist, dann glaube ich, dass Gott alles in einer bestimmten Ordnung gemacht hat, dass alles so gut zusammen funktioniert. Er hat dieser Welt Regeln gegeben. Regeln, nach denen alles sich gestaltet, alles sich entwickelt. Und diese Regeln, die entdecken wir als Menschen. Immer wieder mehr, immer detaillierter. Und die Disziplin, in der wir die entdecken, heißt Physik. Da entdecken wir sie mathematisch. Und ich glaube, was wir dort entdecken, ist eben diese Ordnung, die Gott in diese Schöpfung gelegt hat, in diese Welt, in unser Leben hinein. Von eben der Baum, der draußen wächst, der seine Äste, seine Blätter hervorbringt, bis zu den kleinsten Atomen oder noch weiter hinein. Bis zu den Energien, die alles zusammenhalten und den Kräften, wo wir gar nicht mehr richtig wissen, wie wir es überhaupt beschreiben sollen, um manches unserem Verständnis noch entzogen ist, weil wir es noch nicht verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Welt in einer Ordnung geschaffen hat und sie zusammenhält. Jeden Tag wieder neu. Dass er dafür sorgt und er der Grund ist, dass es alles Bestand hat. Dass die Atome nicht plötzlich alle auseinanderfallen. Dass nicht auf einmal alles ganz wild wird und wir gar nicht mehr wissen, ob der Baum jetzt gerade irgendwie aus Stein ist oder aus Holz. Sondern alles hat seine Ordnung und alles bleibt in seiner Ordnung. Und die Bibel hat einen Vers, in der sie schreibt, der Herr, also Gott, hat mit Weisheit das Fundament der Erde gelegt, den Himmel mit Verstand ausgespannt. Sie sagt, Gott hat seine Weisheit, seine Klugheit, seinen Verstand genutzt, um all das zu formen, um all das in seine Ordnung zu bringen. Und er hat gesagt, es ist sehr gut, wie ich es gemacht habe, in seiner Zusammenarbeit und in seinem Zusammenspiel. Das erklärt die Welt, wie wir sie sehen und wie wir sie anfassen können. Aber die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, ist, wovon wird eigentlich mein und dein Leben zusammengehalten? Nicht der Tisch oder der Baum da draußen oder die Steine, wovon werden die zusammengehalten? Nein, wovon wird mein Leben zusammengehalten? Von welchen Kräften? Was gehört zu so einem Leben dazu? Wovon wird meine Familie zusammengehalten? Wovon werden meine Freundschaften zusammengehalten? Wovon wird mein innerer Frieden zusammengehalten? Dass ich nicht verrückt werde, trotz der Herausforderungen, die mich jeden Tag erreichen, jede Woche oder jedes Jahr. Was sichert denn meine Versorgung ab? Dass ich weiß, dass ich versorgt bin heute, morgen und alle Zeit meines Lebens. Ich glaube, beeinflusst, wovon unser Leben zusammengehalten wird, beeinflusst wird es maßgeblich von den Entscheidungen, die ich und die du triffst, die wir treffen. Wie unser Leben sich gestaltet, wie unsere Familien sind, wie unsere Freundschaften sind, wie unsere Versorgung ist, das ist maßgeblich davon beeinflusst, wie wir entscheiden, dass wir mit anderen umgehen, wie wir entscheiden, wie wir auf der Arbeit agieren. Und da ist die große Frage, was sind denn die richtigen Entscheidungen, die wir treffen sollen? Was hält da unser Leben zusammen? Und ich glaube, aus genau demselben Prinzip, mit dem Gott diese Welt zusammenhält, mit seiner Weisheit, mit dem er sie geschaffen hat, ich glaube, mit genau dem gleichen Prinzip hält er unsere Leben zusammen. Mit seiner Weisheit, mit Gottes Weisheit hält er unser Leben zusammen, wenn wir uns nach ihr richten. Und jetzt ist die Frage, die Weisheit, die Gott in diese Schöpfung gelegt hat, diese unglaubliche Intelligenz, die er hervorgebracht hat, um die Physik und so zu gestalten, können wir untersuchen. Da können wir wissenschaftliche Methoden anwenden, um zu erkennen, wie Dinge funktionieren. Aber woher wissen wir denn jetzt, dass Sachen richtige Entscheidungen sind? Woher wissen wir denn, wie wir unseren Alltag gestalten sollen, damit unser Leben zusammengehalten wird? Welchen Regeln ist es denn unterworfen, so ein gelingendes Leben? Wo können wir von dieser Weisheit lesen? Wo können wir über diese Weisheit erfahren? Und das Schöne ist, die Bibel hat tatsächlich ein ganzes Buch, das voll ist von diesen Weisheiten. Und zwar sind es die Sprüche. Und ich glaube, die Sprüche sind Gottes Tipps für dein und für mein Leben. Es sind seine Tipps, wo wir genau diese Weisheit finden, die unser Leben zusammenhält. Wo wir eben genau diese Tipps und Prinzipien finden, an denen wir uns ausrichten können, damit wir ein Leben haben, das zusammengehalten wird von dieser Weisheit Gottes. Und genau diese Sprüche wollen wir uns heute anschauen. Da wollen wir mal reinschauen. Und zuerst, wir werden ein paar größere Abschnitte heute lesen, weil vieles von dem, was die Sprüche sagen, spricht sehr von sich selbst, für sich selbst. Da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Und all meine Worte wären in meiner wenigen Erfahrung, die ich habe in meinem Leben, vielleicht auch gar nicht richtig, sondern die Sprüche sprechen sehr für sich. Deswegen werden wir erstmal heute darüber lesen, was denn die Weisheit in den Sprüchen über sich selbst sagt. Und wir lassen es auf uns wirken. Dann reden wir kurz darüber, wie verstehe ich die Sprüche eigentlich richtig? Weil es ist manchmal gar nicht so einfach, werden wir feststellen. Da sind manchmal komische Sprüche drin, wo wir denken, was sollen wir jetzt denn damit machen? Und zuletzt schauen wir uns einfach ein paar Auszüge an und schauen einfach ganz konkret, was gibt es denn da für Ratschläge für uns? Was sind es denn die Dinge, die Gott uns weitergeben will, damit unser Leben zusammengehalten wird? Und wir fangen an mit dem ersten Abschnitt darüber, was die Weisheit über sich selbst zu sagen hat.
Sprüche 1, die Verse 20 bis 33. Die Weisheit ruft laut auf der Straße, auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Sie übertönt den Lärm und hält an den Stadttoren ihre Reden. Ihr Einfaltspinsel, wie lange wollt ihr die Einfalt lieben? Wie lange noch gefällt den Angebern ihr selbstgefälliges Geschwätz? Wie lange noch hassen Eingebildete die Einsicht? Lasst euch von mir unterrichten, dann beschenke ich euch mit meinem Geist und lasse euch an meinen Gedanken teilhaben. Ich habe euch gerufen, aber ihr habt abgelehnt. Ich habe meine Hand ausgestreckt, doch niemand hat darauf geachtet. Jeden Rat von mir habt ihr zurückgewiesen und meine Ermahnung in den Wind geschlagen. Dementsprechend verhalte ich mich auch. Ich werde lachen, wenn euch das Unglück trifft. Ich werde spotten, wenn ihr in Angst und Schrecken geratet. Wenn euer Untergang wie ein plötzliches Unwetter kommt, wenn das Unglück wie ein Sturm über euch, hereinbricht, wenn Not und Bedrängnis euch überfallen. Wenn man dann nach mir ruft, werde ich nicht antworten. Man wird mich suchen, aber nicht finden. Denn sie haben sich jeder Erkenntnis verschlossen und Ehrfurcht vor dem Herrn war für sie bedeutungslos. Meinen Rat wollten sie nicht. Alle meine Ermahnungen haben sie abgelehnt. Darum sollen sie auch die Furcht ihres Verhaltens ernten und an ihren eigenen Ratschlägen sollen sie sich satt essen. Weil die Unerfahrenen sich von mir abwenden, werden sie umkommen und die Eingebildeten richtet ihre Sorglosigkeit zugrunde. Aber wer auf mich hört, wird in Sicherheit wohnen. Er kann ruhig bleiben, weil er kein Unglück fürchten muss.
Wer auf mich hört, wird in Sicherheit wohnen. Er kann ruhig bleiben, weil er kein Unglück fürchten muss. Was für eine Zusage diese Weisheit über sich selbst macht am Ende dieses Abschnitts. Ich weiß nicht, was du für Gefühle hast, wenn du jetzt gerade das gehört hast, was für Fragen du hast. Mir geht es aber so, wenn ich diesen letzten Vers lese, dann denke ich mir, okay, wenn das stimmt, was du da über dich behauptest, dann will ich auf jeden Fall auf dich hören. Dann will ich dich auf jeden Fall suchen. Und die Weisheit stellt sich hier vor und sie gibt uns zwei Aspekte an die Hand, dass sie eben, und das ist das Erste, gar nicht schwer zu finden ist. Wenn du die Reaktion hast zu sagen, okay, das, was du von dir behauptest, ist echt ziemlich viel und ich will dir die Chance geben, dass ich auf dich höre, damit ich eben diese Sicherheit bekomme, damit ich mich nicht fürchten muss vor Unglück, was auf dieser Welt passiert oder was mir geschehen kann, dann will ich dich finden. Und ganz am Anfang dieses Abschnitts sagt die Weisheit von sich, dass sie auf den Straßen ist, dass sie an den Toren steht. Und die Tore waren zu dieser Zeit, als diese Sprüche geschrieben worden sind, ein Ort, wo sich Leute getroffen haben, wo viel los war. Da war auch noch mehr auf den Straßen los wie heute bei uns im Westen. Es gibt auch noch Orte auf der Welt, wo noch mehr auf den Straßen los ist wie bei uns. Aber da ist die Weisheit zu finden. Das bedeutet, du musst nicht an einen geheimen Ort gehen, du musst nicht einem geheimen Orden beitreten, du musst nicht irgendwie eine Paywall überklettern oder Geld zahlen, damit du von dieser Weisheit lesen kannst. Sondern diese Weisheit ist zu finden, auf der Straße quasi. Es klingt fast ein bisschen abwertend, wenn ich das sage. Es liegt auf der Straße. Aber das ist nicht abwertend gemeint, das ist auch nicht negativ gemeint, sondern was damit gemeint ist, sie ist zu finden, wenn man nach ihr sucht. Und sie treibt das Bild sogar so weit, dass sie sagt, hey, ich rufe euch die ganze Zeit zu und ihr hört mir einfach nicht zu, ihr hört nicht auf mich. Das ist das, worüber sie sich beschwert. Sie wirbt um die Leute, aber auf sie wird nicht gehört. Die Ratschläge von ihr werden ignoriert, sie selbst wird ignoriert. Und obwohl sie eben leicht zu finden ist, hört ihr eigentlich niemand zu. Und dann wird sie, könnte man sagen, ein bisschen schnippisch. Dann geht sie irgendwie so richtig in die Sache und sagt, hey Leute, ich rufe euch zu, ich bin nicht schwer zu finden. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen und mir zuhören, aber ihr macht's nicht. Und deswegen werde ich auch über euch lachen, wenn ihr ins Unglück geratet. Ist ein bisschen hart, da kann man, glaube ich, ein bisschen mal drauf rumkauen. Das könnt ihr mit nach Hause nehmen. Das machen wir heute nicht. Vielleicht würden wir eben denken, naja, irgendwie ist es auch zu einfach, zu günstig. Es muss exklusiver sein, es muss viel Geld kosten. So wie halt das edle Auto, das es nur dreimal auf der Welt gibt. Das hat wirklich viel Wert. Wenn ich das habe, dann habe ich einen Schatz. Aber so ist es mit dieser Weisheit nicht und trotzdem ist es extrem wertvoll, wenn wir sie haben. Und das Interessante auch ist ein Aspekt, den ich zuletzt, bevor wir weiterlesen, noch hervorheben will. Sie sagt, wenn euer Untergang wie ein plötzliches Unwetter kommt, wenn das Unglück wie ein Sturm über euch hereinbricht, wenn Not und Bedrängnis euch überfallen, man könnte fast ein bisschen an das Gleichnis von Jesus denken, Matthäus 7, mit dem Haus, das auf Sand gebaut wird und plötzlich kommt der Sturm, nur nebenbei erwähnt. Und was sie beschreibt, ist aber, dass die Konsequenzen plötzlich kommen. Dass der Sturm hereinbricht. Weil wir manchmal lange glauben, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Da gibt es auch einen Spruch dazu. Der Mensch denkt, er ist in der richtigen Richtung unterwegs, aber Gott weiß genau, wo es hinführt. Und dann plötzlich fällt es zusammen. Wir denken, wir haben die richtigen Entscheidungen für unser Leben. Aber plötzlich merken wir, jetzt kommt der Sturm und jetzt hält es aber nicht mehr stand. Gut, wir lesen den nächsten Abschnitt. Weil meine Worte sind auch gar nicht genug, um das alles gut zu beschreiben. Wir hören nochmal, oder wir nehmen uns nochmal Zeit, nochmal Verse darüber zu hören, was die Weisheit über sich zu sagen hat.
Sprüche 2, 1 bis 13. Mein Sohn, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Habe ein offenes Ohr für die Weisheit und versuche von Herzen verständig zu werden. verlange nach Einsicht und bitte um Verstand. Suche nach ihnen wie nach Silber, forsche nach ihnen wie nach verborgenen Schätzen. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du verstehen, was Ehrfurcht vor dem Herrn ist, und du wirst Gott erkennen. Denn der Herr schenkt Weisheit. Von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen. Die Aufrichtigen belohnt er mit Erfolg, und alle, die unbeschollen ihren Weg gehen, beschützt er wie ein Schild. Er behütet diejenigen, die gerecht handeln, und alle, die ihm treu dienen, bewahrt er auf ihrem Weg. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält, wie man Rechenschaften lebt und auf dem guten Weg bleibt. Dann wird dein Herz mit Weisheit erfüllt und Erkenntnis wird deiner Seele wohltun. Besonnenheit wird über dich wachen und Urteilsvermögen wird dich bewahren. Sie schützen dich davor, böse Wege zu gehen, und behüten dich vor Menschen, die Verkehrtes reden und die geraden Wege verlassen, um finstere Pfade einzuschlagen.
Das Interessante ist, wenn wir anfangen, die Sprüche zu lesen, dass in den ersten Kapiteln ganz viel dieser Passagen sind, die wir gerade gelesen haben. Und eigentlich erwarten wir vielleicht jetzt auch nach dem, was ich gesagt habe, wir lesen diese Sprüche und dann sind erstmal ganz viele gute Tipps, die sie uns geben möchte. Und die sind schon auch da, aber vor allem spricht diese Weisheit darüber, dass sie gehört werden soll und was sie für einen Vorteil bringt. Und das ist irgendwie interessant. Ich habe mal versucht, so ein paar von diesen Sprüchen auswendig zu lernen und ich habe dann so die ersten Kapitel übersprungen, weil ich gemerkt habe, okay, eigentlich redet sie da nur über sich und ich will ja eigentlich die Tipps lernen, ich will ja die praktischen Dinge lernen. Aber anscheinend ist es so wichtig, dass sie um uns wirbt und dass sie uns immer wieder sagt, hey, hör mir zu, es ist wirklich wichtig, hör mir zu, und dass wir das wohl auch immer wieder hören. Jetzt möchte ich mit euch darüber sprechen, Wie liest man diese Sprüche eigentlich richtig? Weil diese Sprüche haben so auch manchmal ihre Schwierigkeiten. Und es ist auch nicht verwunderlich. Ich habe letztens ein Buch gelesen, das war aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das war manchmal schwierig zu verstehen, weil es eben schon so alt ist. Weil derjenige, der das geschrieben hat, einfach in einer ganz anderen Zeit gelebt hat, eine ganz andere Sprache verwendet hat. Dann wurde es auch noch übersetzt aus dem Lateinischen ins Deutsche, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger und ich habe mich oft gefragt, was hat er da eigentlich geschrieben? Und so ist es aber auch ein bisschen manchmal mit den Büchern der Bibel. Sie sind halt sehr alt, was nicht schlecht ist, was sie nicht outdated macht, also nicht mehr aktuell machen lässt oder lassen, was sie nicht mehr aktuell macht. Aber wir müssen manchmal noch einen extra Schritt gehen, um genau zu verstehen, was sie denn da jetzt meinen. Die Sprüche verwenden vor allem gerne Bilder und Vergleiche. Und warum machen sie das? Weil die Sprüche dazu geschrieben sind, dass sie einfach zu merken sind. Sie sind keine genauen Abhandlungen oder sowas, sondern sie sind einfache Sprüche. Heute haben wir so Sprüche wie, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und das ist ein Spruch, den kann sich jeder von uns super schnell merken. Wenn du ihn nicht kanntest, dann kennst du ihn jetzt und wahrscheinlich kannst du ihn dir morgen auch immer noch aufsagen, weil er so einfach ist. Er reimt sich, er hat einen schönen Klang, einen schönen Rhythmus. Und genauso ist es auch bei vielen der Sprüchen so, dass sie Bilder verwenden und Rhythmen haben, die man sich leicht merken kann. Jetzt habe ich das vorhin schon mit dem einen Buch, das ich gelesen habe, gesagt, und so ist es auch bei den Sprüchen, dass die originale Sprache diese Sprüche natürlich nicht Deutsch ist, sondern sie ist halt Hebräisch. Und deswegen sind leider oft diese Rhythmen und all diese Dinge, die leicht dann oder die es leicht zu merken macht, nicht immer gegeben, sondern sie müssen erstmal übersetzt werden und dann geht es eben verloren. Und das ist auch in Ordnung, weil Deutsch und Hebräisch ist auch wirklich komplett anders. Ich habe die Ehre, Hebräisch lernen zu dürfen. Es macht auch großen Spaß, aber es ist halt eine ganz andere Sprache. Und es ist nicht so, wie dass die Sprüche niederländisch stehen und man einfach nur Wörter austauscht und dann passt es schon ungefähr, sondern man muss oft wirklich drumherum formulieren, um denselben Gedanken herauszubringen wie in der anderen Sprache. Aber trotzdem haben die Sprüche Bilder, die wir uns auch gut merken können. Und ich will, dass uns das bewusst ist, dass das der Sinn der Sprüche auch ist, dass man sie sich merkt. Und zum Beispiel gibt es diesen Spruch, oder ich habe zwei Sprüche mitgebracht, in 26 Vers 11, da heißt es, wie ein Hund immer wieder zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, so begeht ein Dummkopf immer wieder dieselben Dummheiten. Das kann man sich leicht merken, weil dieses Bild, wie ein Hund sein Erbrochenes ist, das kenne ich vielleicht. Und dann habe ich noch hier einen Merkspruch dazu, genauso ist es, wenn ich immer wieder dieselben Fehler mache. Ist ein guter Spruch, weil ich ihn mir gut merken kann, selbst im Deutschen. Dann gibt es aber auch Sprüche, so wie den zweiten, der stellt uns ein bisschen vor Herausforderungen. Da steht dann zum Beispiel, wer seine Rute schont, der hasst sein Kind. Wer es aber liebt hat, lässt es früh die Züchtigung fühlen. Da haben wir so ein paar Probleme. Wir haben vor allem deswegen ein Problem, weil in Deutschland verboten ist, Kinder zu schlagen. Und das ist auch sehr gut so. Das will dieser Spruch auch nicht aufheben. Das ist ganz wichtig. An dieser Stelle müssten wir uns dann genau anschauen, und da können Kommentare helfen, oder wenn man darüber sich austauscht oder jemanden fragt, der vielleicht auch die Sprache kann, und man kann sich mal anschauen, naja, was sind denn hier die kritischen Wörter, und wir schauen mal an, was sie wirklich bedeuten. Naja, da gibt es dieses Wort Rute, das muss man sich, glaube ich, mal anschauen. Was bedeutet das denn genau? Meint die Bibel wirklich, dass ich meine Rute schwingen soll und Kinder schlagen? Und was bedeutet eigentlich Züchtigung? Wir müssen uns daran erinnern, das sind beides Wörter, die sind ja übersetzt worden. Und wenn man sich dann genau damit beschäftigt, und ich glaube, das können die meisten von uns hier auch lernen, oder wenn nicht alle, dann kann man eben nachschauen, okay, was steht da für ein Wort für Rute, dann schaue ich das in einem Wörterbuch nach und dann sehe ich, okay, das ist ein Wort, das wird auch für Hirtenstab verwendet oder für Herrscherstab. Ich glaube, ein Hirtenstab ist nicht immer dafür da, dass man Schafe damit schlägt, sondern erstmal dafür, dass man die Schafe lenkt. Und auch ein Herrscherstab ist nicht dafür da, dass man Leute schlägt, sondern irgendwie ist es ein Zeichen dafür, dass man Macht hat. Oder es ist so dieses Zepter, das hatten auch noch viele Könige danach. Das bedeutet, die Rute meint vielleicht, dass wir die Verantwortung, die wir haben für unsere Kinder, in die Hand nehmen sollen und sagen sollen, ja, wir sollen Verantwortung für sie übernehmen und wir sollen sie leiten und das sollen wir auch nicht unterlassen, das sollen wir nicht schonen. Und was meint denn dieses Wort Züchtigung? Das ist dann das Wort, das heißt Musar. Und das bedeutet aber halt auch Warnung und Erziehung und Belehrung. Und wird dann in ganz vielen Kontexten in ganz verschiedene Weise verwendet, aber nicht immer damit, dass man Leute schlägt. Und deswegen bedeutet dieser Spruch eigentlich, wozu ruft er uns auf? Er ruft uns auf, unsere Kinder zu erziehen. Er ruft uns auf, übernimm Verantwortung für die Leitung, die du hast, für deine Familie, für deine Kinder, vernachlässige es nicht. Du sollst sie warnen, du sollst ihnen was beibringen, du sollst dabei nicht lax sein. Und wenn du das tust, dann liebst du sie. Und wenn du es nicht tust, dann ist es so, als würdest du sie hassen. Und dadurch liebst du sie natürlich. Und das ist quasi gleich auch der zweite Punkt, den ich euch weitergeben will für die Sprüche. Die Sprüche sind keine festen Regeln. Es sind keine Dogmen, könnte man sagen. Es sind nicht irgendwie Sprüche, auf die man irgendwie eine Theologie aufbauen kann. Das ist schwierig, wenn man das den Sprüchen auferlegt, weil sie dafür nicht geschrieben worden sind, sondern sie sind dafür geschrieben worden, dass man sie sich einfach merkt, dass sie Bilder verwenden, um eben diese Weisheit in seinem Leben einbauen zu können. Und man muss manchmal genau hinschauen und so wie bei allem anderen, egal ob es ein Evangelium ist oder die Sprüche, müssen wir schauen, was sagt denn der Rest der Bibel zu diesen Aussagen. Ich kann nicht einfach nur einen Spruch nehmen und kann sagen, das ist die Wahrheit, sondern ich muss schauen, was sagt der Rest der Bibel dazu und passt es zusammen. Gut, ich habe euch noch versprochen, dass wir noch ein paar praktische Beispiele anschauen aus den Sprüchen und das machen wir jetzt. Und das erste ist, das Kapitel 5, du darfst die Folie noch nicht zeigen, das geht noch eins zu weit, und das wird uns der Jona vorlesen.
Mein Sohn, höre aufmerksam auf die Weisheit, die ich dir lehre. Öffne dich für die Einsicht, die ich dir vermittle, damit du besonnen handelst und vernünftig redest. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig, und was sie sagt, ist glatter als Öl. Doch letzten Endes schmeckt sie bitter wie Galle. Sie ist gefährlich wie ein beidseitig geschärftes Schwert. Sie steigt hinab in den Tod. Ihre Schritte führen direkt ins Totenreich. Ihre Wege sind so wirr und verschlungen, dass du von der Bahn des Lebens abkommst, ohne es zu merken. Nun aber, ihr Söhne, hört auf mich und schlagt nicht in den Wind, was ich euch sage. Geh dieser Frau aus dem Weg, komm bloß nicht in die Nähe ihrer Haustür, sonst verlierst du deine Ehre und ein grausamer Gegner richtet alles zugrunde, was du in vielen Jahren aufgebaut hast. Fremde bereichern sich an deinem Vermögen und was du mühsam erworben hast, nimmt ein anderer in Besitz. Und wenn schließlich dein Ende naht, wenn deine Kraft und deine Gesundheit vergehen, dann jammerst du. Ach, warum habe ich die Erziehung gehasst, Warnungen in den Wind geschlagen und nicht auf die gehört, die mich unterrichtet haben? Warum habe ich nicht besser darauf geachtet, was meine Lehrer sagten? Beinahe wäre ich ganz ins Unglück gerannt. Dann wären meine Vergehen öffentlich bekannt geworden. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, Wasser, das aus deinem eigenen Brunnen kommt. Sollen deine Quellen etwa nach draußen fließen und sich auf öffentliche Plätze ergießen? Sie sind doch ganz allein für dich bestimmt und nicht für Fremde. Deine Quelle soll gesegnet sein. Freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Sie ist liebenswert wie ein Reh und anmutig wie eine Gazelle. Ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Bann ziehen. Warum also willst du, mein Sohn, dich auf ein Abenteuer mit einer fremden Frau einlassen und dich einer Unbekannten in die Arme werfen? Die Wege eines Menschen liegen offen vor den Augen des Herrn. Er achtet auf alle Pfade, die einer geht. Den Gottlosen nehmen seine Sünden gefangen. Er verstrickt sich in seiner Schuld. Er wird sterben, weil es ihm an Selbstbeherrschung fehlt. In seiner bodenlosen Dummheit geht er in die Irre.
Dieses Kapitel, und das war das ganze Kapitel 5, ist eine sehr klare Warnung. Eine sehr klare Warnung. Und ich war überrascht, als ich die Sprüche mal nochmal eben ein bisschen im Detail gelesen habe und angefangen habe, mir Notizen zu machen, was steht denn da so drin, und Sachen rausgeschrieben habe. Dann habe ich gemerkt, dieses Thema, über das wir gerade gelesen haben, das kommt echt oft vor in den ersten 10 Kapiteln. Irgendwie haben die Sprüche da so einen bestimmten Schwerpunkt. Es gibt immer wieder Sprüche, die wiederholen sich, vielleicht weil sie wichtig sind oder ziemlich sicher, weil sie wichtig sind. Aber dieses Thema bekommt sehr viel Platz. Und dieses Thema eben haben wir gehört, und ich glaube, fast jeder von uns hat das verstanden, wahrscheinlich jeder von uns hat das verstanden, ist die Warnung davor, fremd zu gehen. Und natürlich gilt es nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Es gilt natürlich für jeden. Aber die Bibel ist da wohl sehr klar davor, dass sie uns einpläuen will, dass sie uns immer wieder daran erinnern will, wie sehr wir in den Untergang laufen, wenn wir das tun. Und sie benutzt die verschiedensten Bilder dazu, um uns das irgendwie klar zu machen. Sie sagt und sie warnt uns, es ist am Anfang süß wie Honig, glatter als Öl. Also es scheint erstmal richtig gut zu sein. Vielleicht ist es das, was du denkst, das brauchst du jetzt. Das brauchen wir jetzt, dass wir das denken. Aber dann sagt sie mit der Warnung, aber am Ende ist es so bitter wie Wermut. Also es schmeckt überhaupt nicht süß. Und es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und du wirst dich auf jeden Fall verletzen. Sie sagt, ein grausamer Gegner richtet alles zugrunde, was du in vielen Jahren aufgebaut hast. Das ist immer wieder beim Wörtlichen. Ja, meint sie, dass da auf jeden Fall dann jemand kommt, der uns Haus und Hund wegnimmt? Nicht unbedingt, aber sie will uns da, glaube ich, damit sagen, dass auf jeden Fall was Schlimmes passiert, wenn wir das tun. Und dass wir dem nicht entgehen können. Und was sollen wir stattdessen tun? Sie macht sogar einen Gegenvorschlag. Sie lässt uns nicht einfach nur stehen damit. Wir sollen uns an dem Partner, den wir haben, erfreuen. Und nicht einem anderen suchen. Dabei wiederholt der Spruch natürlich nur eines der 10 Gebote, du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Aber mit so viel Bildern und so lebhaft, dass es uns einprägen soll. Und sie benutzt noch mehr Bilder. Ich habe gesagt, das ist noch öfter ein Thema in den Sprüchen, zum Beispiel in Sprüche 6, 27, 29, habe ich euch mitgebracht, weil ich es auch so gut finde. Da ist ein Bild, wo sie sagt, kann denn einer etwa unter seinem Gewand Feuer mit sich tragen? Also wenn ich jetzt so eine Fackel hätte und sie unter mein T-Shirt stecken würde, kann ich das mit mir rumtragen? Oder würde denn nicht meine Kleidung verbrennen und ich damit auch? Oder kann jemand über glühende Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ergeht es auch dem, der sich mit der Frau eines anderen einlässt. Keiner, der sie berührt, kommt ungestraft davon. Das sind Bilder, die machen sehr klar, was da Sache ist. Und ich habe am Anfang ja gesagt, das sind Weisheiten, die unser Leben zusammenhalten, die unsere Familien zusammenhalten, unsere Freundschaften zusammenhalten. Und es ist sehr klar darüber, was die Sprüche sagen. Sollten wir deshalb nicht diese Sprüche nah an uns halten? Sollten wir sie deshalb nicht sehr gut kennen? Vielleicht nicht auswendig, aber zumindest was drin steht. Zumindest wissen, in den Sprüchen steht, ich sollte eigentlich das und das tun. Und das, bevor du in die Situation kommst. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, selbst die besten Bilder wie dieses hier, selbst ganze Kapitel bringen mir nichts, wenn ich sie nicht kenne. Bringen mir in den Situationen, wo ich vielleicht versucht werde, solche Dinge zu tun, nichts, wenn ich sie nicht vorher mir eingeprägt habe. Wenn ich in dem Moment, was in meinem Kopf aufploppt und sagt, hey, hör die Warnung, die du da gehört hast. Du wirst dich auf jeden Fall dran verbrennen, wenn du das tust. Und deswegen müssen wir die Sprüche kennen, bevor wir in die Situation kommen. Wenn du in der Situation bist und dann entscheidest, die Bibel aufzuschlagen, dann wird es oft schwierig. Die Bibel ist dick und man findet nicht immer sofort, was man braucht. Ich spreche da aus Erfahrung, es geht auch mir so. Und deswegen ist es gut, die Dinge zu wissen, bevor wir in die Situation geraten. Bevor das Leben uns einholt. Und deswegen ist es auch gut, die Sprüche zu kennen. Deswegen ist es gut, die Weisheit Gottes zu kennen und zu wissen, was hält unser Leben zusammen, bevor wir damit herausgefordert werden. Und so sind die Sprüche voll mit Dingen, die wir tun sollen. Ich habe noch so ein paar Beispiele mitgebracht, durch die ich schnell gehen will. In Sprüche 3, Vers 27 bis 28 steht zum Beispiel: Verweigere niemand, der ein Anrecht darauf hat, deine Unterstützung, wenn du etwas für ihn tun kannst. Sag nicht zu deinem Mitmenschen, geh und komm später wieder, ich werde es dir morgen geben, wenn du sofort helfen kannst. Wenn ich das lese, da klingelt irgendwie auch Jesus wieder durch, in der Bergpredigt, auch nur nebenbei. Es ist ein sehr guter Spruch darüber, Menschen zu helfen, wenn wir die Chance dazu haben. Wenn jemand Anrecht darauf sogar hat, deine Unterstützung zu bekommen, so wie dein Chef zum Beispiel oder deine Kinder, dann helf ihnen, wenn du das tun kannst. Verweigere es nicht. Das ist ein Tipp, das gibt er dir mit, wenn du in so einer Situation bist. Oder zum Beispiel Sprüche 4,14, da heißt es, geh nicht denselben Weg wie die Gottlosen, meide den Weg der Übeltäter. Lass links liegen, betritt ihn auf keinen Fall, mach einen großen Bogen um ihn. Ein ganz klarer Tipp davor, uns nicht nichtgläubige Leute, die nicht Jesus und Gott nachfolgen, als Vorbild zu nehmen. Nicht ihnen nachzueifern, sondern uns auch vielleicht gläubige Vorbilder zu suchen. Und manchmal kann es sehr attraktiv sein, was die Menschen dieser Welt erreichen. Und wir können auch das eine oder andere davon lernen. Aber wir sollen darauf achten, dass wir nicht denselben Weg gehen, weil der nicht zu Gott führt. Der nächste Spruch, Sprüche 11, Vers 1. Der Herr verabscheut eine betrügerische, eingestellte Waage, doch es gefällt ihm, wenn die Gewichte stimmen. Was soll uns das sagen? Das heißt, betrüg niemanden. Sondern gib jedem das, was du ihm schuldest und verlang auch nicht zu viel. Hau niemanden übers Ohr. Oder zum Beispiel der nächste Vers, Sprüche 11, Vers 2. Überheblichkeit bringt einem Verachtung ein, bescheiden sein aber ist weise. Was soll das heißen? Das heißt zum Beispiel, prahl nicht mit deinen Erfolgen. oder mit dem, was du kannst, sondern sei dir ganz genau bewusst, was du kannst und was du nicht kannst. Und ich würde persönlich sagen, der Vers ermutigt einen sogar dazu, manchmal vielleicht ein bisschen zu untertreiben, wie zu übertreiben. Weil wenn du was wirklich gut kannst, dann wird sich das zeigen, dann werden Leute das sehen und dann werden sie dich dafür erheben. Das musst du nicht selber machen. Also bescheiden zu sein ist weise. Das ist übrigens ein Spruch, der kommt ganz oft vor auf diese Art und Weise. Und so könnten wir jetzt noch viele Sprüche anschauen, aber wir machen es leider um der Zeit willen nicht. Sondern wir schauen uns noch ein wichtiges Prinzip in den Sprüchen an, die ich hervorheben will. Und zwar ist es die Furcht des Herrn. Und die Frage ist, was ist diese Furcht des Herrn? Wenn du die Sprüche liest, dann wirst du ihr immer wieder begegnen. Und wir haben heute auch schon ein paar Mal von ihr gehört. Von dieser Furcht des Herrn heißt es zum Beispiel, in der Übersetzung, die ich lese, heißt die Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Nur törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung. Also diese Furcht des Herrn ist wohl der Ausgangspunkt für Erkenntnis, für wie gestalte ich mein Leben richtig, wie halte ich mein Leben zusammen. Und an einer anderen Stelle heißt es, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn, den Heiligen zu erkennen, also den heiligen Gott. Zu erkennen ist wahre Einsicht. Also diese Ehrfurcht des Herrn ist wohl extrem wichtig oder diese Furcht des Herrn ist wohl extrem wichtig. Und deswegen will ich noch ein paar Sätze darüber sagen. Weil die Furcht des Herrn, da denken wir gleich an, wir fürchten uns vor etwas und ein bisschen steckt es wahrscheinlich damit drin, aber es bedeutet vor allem, Gott zu lieben. Gott zuerst zu lieben. Das Neue Testament benutzt das Wort fürchten noch, aber nicht mehr so oft. Manche Autoren machen das noch. Aber im Grunde bedeutet es, ich liebe zuerst Gott und nichts anderes auf dieser Welt. Nicht seine Schöpfung, und seine Schöpfung ist toll, die können wir uns verlieben, aber wir lieben seinen Schöpfer mehr wie die Schöpfung, mehr als all die Dinge, die wir finden, an Geld, an Reichtum, an Besitz, lieben wir weniger wie Gott, sondern Gott mehr. Wir priorisieren ihn. Wir priorisieren Gott und seine Ziele werden meine Ziele in meinem Leben. Wir hören auf ihn. Wir hören auf das, was er sagt. Wir hören auf unseren Schöpfer. Wir hören auf den, der diese Welt zusammenhält und der mein Leben zusammenhält. Und dazu gehört eben auch zu wissen, was er möchte, wie wir leben sollen. Das ist also die Weisheit, die Gott uns gibt, damit unser Leben zusammengehalten wird. Das sind die Tipps, die Gott uns gibt, damit wir ein gelingendes Leben haben. Und wir haben so viele davon und ich bin selber immer wieder ja, überwältigt davon, wie viel das ist. Und ich denke mir, ich kann mir das alles nie im Leben merken. Und wahrscheinlich stimmt es auch. Ich kann mir das nie im Leben wahrscheinlich alles merken. Und selbst wenn ich alles auswendig könnte, heißt es nicht, dass ich es immer parat habe. Aber das Schöne ist, die Weisheit hört nicht bei den Sprüchen auf bei Gott, sondern diese Weisheit ist eigentlich ein Bild für jemand viel Größeres. Und wir lesen dazu mal zwei Verse aus dem Kolosserbrief, jetzt am Ende. Da heißt es nämlich, da schreibt Paulus im Neuen Testament, da ihr nun alles also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Also wir sollen uns ganz auf Christus ausrichten, wir sollen ganz auf ihn schauen, genauso wie wir auf die Weisheit schauen sollen, wie wir sie in unserem Blick haben sollen, wie wir sie nicht vergessen sollen, wie die Weisheit es immer wieder auch über sich selbst ausruft. Und in Kolosser 2, Vers 3, das ist ein Fehler leider auf der Folie, da steht, in ihm, Jesus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Was sagt Paulus hier? Er sagt, in Jesus haben wir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich habe das so ein paar Mal erwähnt, so nebenbei. Wenn wir die Sprüche lesen, dann klingen manchmal so Sachen in unseren Ohren wieder und in unseren Köpfen, was Jesus ja eigentlich schon auch im Neuen Testament gesagt hat oder was Jesus dann auch im Neuen Testament gesagt hat. Das hat er ja nach den Sprüchen gesagt. Ich glaube, dass wenn wir die Weisheit uns anschauen, wenn wir uns anschauen, was sie sagt, dann lesen und erkennen wir eigentlich das, wie Jesus ist, wie Jesus gehandelt hat, wie seine Weisheit ist. Denn Paulus sagt hier, in Jesus ist diese Weisheit verborgen, ist sie drin, ist sie enthalten. Das bedeutet, die Weisheit zu lernen, die wir in den Sprüchen haben, heißt zu lernen, wie Jesus zu leben, heißt ihn zu lernen, ihn nachzuahmen. Denn Jesus ist diese Weisheit, von der wir lesen. Das bedeutet, Jesus in unser Leben aufzunehmen. Von ihm zu lernen, bedeutet auch unser Leben zusammenzuhalten. Bedeutet, das zu bekommen, was unser Leben zusammenhält. Jesus hält unser Leben zusammen. Und ich habe gerade eben gesagt, die Sprüche, das sind so viele, wie soll ich mich denn an all die erinnern? Und das Schöne ist, Jesus hat gesagt, wenn er weg ist, und jetzt gerade ist er nicht mit seinem Körper da, schickt er uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird uns an alles erinnern, was er gesagt hat. Das ist erstmal gut, weil es heißt, ich muss mich nicht immer an alles erinnern zur selben Zeit und immer an jedem Ort, sondern ich werde an die richtigen Sachen erinnert, wenn ich sie brauche. Die Sache mit Erinnerungen ist die, dass wir nur Sachen wissen können, wenn wir sie schon mal gelernt haben. Ich glaube, es ist ein einfacher Fakt, den wir alle kennen. Wir können uns nicht an Sachen erinnern, die wir nie gehört haben. Und deswegen ist es wichtig, auch die Sprüche zu lesen. Deswegen ist es wichtig, sich auch mit ihnen zu beschäftigen. Deswegen ist es wichtig, sich mit der Bibel allgemein zu beschäftigen. Und dann gibt uns der Heilige Geist die Erinnerung an diese Dinge, wenn wir sie brauchen. Davon bin ich überzeugt. In den Situationen, in denen wir sie brauchen. Und noch viel mehr, der Heilige Geist gibt uns auch die Kraft, es zu tun. Weil oft ist es so, dass wir diese Dinge in den Sprüchen lesen und merken, okay, da bin ich vielleicht schon oft gescheitert oder bin ich gescheitert. Das ist eine sehr klare Warnung und ich habe erfahren, was es bedeutet, diese Warnung in den Wind zu schlagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schaffen kann, diesen Tipp einzuhalten. Aber der Heilige Geist gibt uns Kraft und bewirkt in uns Veränderung. Aber was wir tun dürfen, und das machen wir heute Morgen und das machen wir jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, ist zu lernen. Davon zu erfahren, was er möchte. Und ich glaube, wenn wir dann ins Laufen kommen, dann wird der Heilige Geist uns die Kraft geben. Dann wird Jesus uns die Kraft geben, diese Dinge zu tun. Und ich finde es genial. Ich finde es genial, was Gott gemacht hat in dieser Schöpfung. Ich sehe, wie gut alles funktioniert auf dieser Welt. Und ich habe vorhin gesagt, wir entdecken es als Menschen immer mehr in Physik und Wissenschaft, wie genial das alles ist. Und die Leute staunen und wir staunen davor. Und genauso dürfen wir auch wissen, genauso sind auch seine Prinzipien für unser Leben. Vor denen dürfen wir staunen. Vor denen dürfen wir sagen, ja, das ist gut und das hält mein Leben zusammen. An die will ich mich halten. Und wir gehen jetzt gleich zusammen in den Lobpreis und da können wir Gott anschauen durch die Lieder, die wir singen. Da können wir ihm begegnen, da kann er zu uns sprechen und da können wir seine Größe sehen. Und ich will immer mehr da reinkommen, dass ich einfach staunen darf von ihm, dass ich so begeistert von ihm bin und so sehr seine Größe sehe, dass ich einfach nur staunen kann. Und lasst uns zusammen aufstehen am Ende der Predigt und zusammen zu diesem Gott beten. Vater, und so danke ich dir, dass du diese Welt gemacht hast. Und ich danke dir für die Schönheit, die da drin ist. Und dass wir deine Größe darin erkennen. Und danke, dass es nicht nur für die Dinge so ist, die wir sehen, sondern auch für unser Leben, für unsere Beziehungen, für unsere Freundschaften, für unsere Familien, für unsere Arbeit, für alles, was uns den ganzen Tag beschäftigt. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen unser Leben von dir zusammenhalten lassen. Danke, dass du uns Kraft dazu schenkst. Danke, dass du uns erinnerst. Und wir wollen nicht aufhören zu lernen und zu forschen und danach zu suchen. Amen.